Die Erfahrung von Empathie, die hat mich gelehrt, dass in dem Moment was Neues entstehen kann, dass das so dieses, wenn so eine Wunde in mir mit Empathie berührt wird, dass das wie etwas ins Fließen bringt, etwas, was vorher so ganz festgezurrt, festgesteckt war, so es anfängt so sich ein bisschen zu entspannen, wenn jemand so mit Empathie da ist, dass so etwas weiter werden kann, sich öffnen kann, sich etwas verändern kann, dass neue Erkenntnisse da sind, dass ich dann plötzlich merke, ah, da gibt es auch neue Möglichkeiten, dass sich Räume öffnen.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Barbara zu. Wir sprechen über Empathie und gehen gegenseitig in empathische Resonanz. Wir teilen Lerngeschenke aus Herausforderungen und wie uns Selbstempathie dabei hilft. Wir sprechen über den Sumpf negativer Gefühle und übertriebenem Optimismus, sowie von der Qualität des In-Kontakt-Seins. Die Abwesenheit von Gedanken ist die Kunst, sich wirklich selbst zu fühlen. Tun wir es nicht, zahlen wir einen Preis dafür. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, Barbara. Ich freue mich, dass du heute beim Podcast Empathieschenker bist. Und wie immer am Anfang meine Frage, womit bist du da? Was ist dein Thema? Was ist dein Anliegen? Was ist das, was dich bewegt und womit du gerne gehört werden möchtest?
Also zuerst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage. Und ich würde sagen, Empathie ist tatsächlich ein Thema, das mich auch unglaublich bewegt. Mich bewegt auch die Frage, woher kommt Empathie? Was ist der Unterschied zu normalem Zuhören? Was bewirkt Empathie? Wie kann es mir gelingen, mit anderen Menschen empathisch zu sein? Wie kann es mir aber auch gelingen, Menschen in diese Form des Austausches einzuladen? Und etwas vom Schwierigsten finde ich die Selbstempathie. Ich finde es viel, viel einfacher, mit anderen Menschen empathisch zu sein, als mit mir selber. Und ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige.
Dem stimme ich zu.
Ja, ich meine, mich interessieren grundsätzlich Entwicklungsthemen und ich finde, Empathie ist ein ganz, ganz, eigentlich vielleicht sogar das zentrale Momentum im Zusammenhang mit Entwicklung. Also dass es gibt sogar so eine Definition, dass Entwicklung eigentlich in dem Moment stattfindet, wenn ich in der Lage bin, mich mit irgendetwas Schwierigem, Herausforderndem, einem Verlust, einer Angst, einem Scheitern, mich wirklich zu konfrontieren. Und das gleichzeitig mit Empathie in Verbindung zu bringen, dass das der Moment ist eigentlich, wo Entwicklung stattfindet.
Sehr spannend, da sind wir ja mitten im Thema, vom Namen des Podcasts auch schon. Und ich habe gerade von dir verstanden, dass in Momenten, wo wir einen Verlust haben, Ängste oder etwas schwierig ist, dass das Momente sind, wo Entwicklung stattfindet und dass das viel mit Empathie zu tun hat. Jetzt vermute ich mal, dass du damit meinst, wenn wir dann in den Momenten auch fühlen, was das mit uns und den anderen macht, so eine Situation.
Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass die einen Menschen haben die Tendenz, wenn so etwas Schwieriges passiert, dann so voll und ganz in das Problem reinzusumpfen, so dann sich darin zu verlieren, zu jammern, zu klagen, Vorwürfe zu machen oder was auch immer so. dann so voll und ganz aus dieser Energie heraus und dann die Frustration erleben, dass niemand zuhören mag, dass, oder dass man da so richtig in diesem, so quasi in diesem dunklen Loch, in diesen negativen Gefühlen sich wie selber gefangen hält. Und die anderen, ich gehöre zu den anderen, die schaffen das super gut, sozusagen, ja okay, war nichts, schnell Staub von den Schultern und vorwärts schauen, kommt schon gut. Und in beiden Fällen lernen wir nicht. Und ich weiß nicht, was schwieriger ist. Ich weiß nicht, ob es schwierig ist. Ich habe irgendwann mal über mich selber gelernt. Ich glaube, das, was ich heute mache, hat sehr viel damit zu tun, dass ich lange so wirklich sehr optimistisch unterwegs war und sehr schnell scheitern, aufstehen, vorwärts schauen, quasi mir nichts anmerken zu lassen. Und irgendwann ist es wie in sich zusammengebrochen. Also so, dann habe ich irgendwann über mich gelernt, dass ich eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch bin, ein Mensch, der ja, sehr viel Frustration, Wut und so weiter in sich trägt und dass ich das bisher einfach gut so weggesteckt hatte. Und die Erfahrung von Empathie, die hat mich gelehrt, dass in dem Moment was Neues entstehen kann, dass das so dieses, wenn so eine Wunde in mir mit Empathie berührt wird, dass das wie etwas ins Fließen bringt. Also das vorher so ganz festgezurrt, festgesteckt war, so es anfängt so sich ein bisschen zu entspannen. Wenn jemand so mit Empathie da ist, dass so etwas weiter werden kann, sich öffnen kann, sich etwas verändern kann, dass neue Erkenntnisse da sind, dass ich dann plötzlich merke, ah, da gibt es ja auch neue Möglichkeiten, dass sich Räume öffnen. Das sind für mich die unglaublichen Geschenke, die möglich sind, wenn so eine Schwierigkeit mit Empathie berührt wird.
Ich fasse das mal zusammen, was ich verstanden habe, weil ich glaube, da war eine interessante Differenzierung drin, die den Zuhörern auch hilft, das besser nachzuvollziehen. Am Anfang habe ich verstanden, dass es diese Schwierigkeit gibt, bestimmte Situationen anzunehmen. Also, dass es Menschen gibt, die sagen, die eine schwierige Situation haben, alles ist schlimm, die dann sehr übers Denken kommen und bewerten der Situation und dann in sehr negative oder unangenehme Gefühle kommen und sich dort verlieren. Und das andere Extrem sind dann Menschen, die optimistisch an schwierige Situationen gehen und sagen, aufstehen, Dreck wegwischen, weiter geht's. Die gleichzeitig wie die anderen oder andersrum, die sich selber dann in dem Moment auch nicht fühlen oder sich nicht fühlen, weil sie gehen halt positiv drüber, während die anderen, die du beschrieben hast, sagen, in diese Bewertung und damit in unangenehme, konstruierte, negative Gefühle rutschen.
Genau, genau.
Und dann habe ich verstanden, dass Empathie in dem Moment im Grunde das ist, was dir oder einem Menschen helfen kann, konstruktiv oder sich entwickelnd durch so eine Situation zu gehen oder aus dieser Situation dann nicht nur lernen, sondern sich auch zu entwickeln. Und der Schlüssel dabei ist, glaube ich, dass die Empathie mir oder dem Menschen dir dann dabei hilft, zu fühlen, was die Situation eigentlich in mir auslöst.
Ja, das eine ist zu fühlen. Also ich glaube, das hast du sicher genauso gelernt wie ich und ich bin dann gespannt, wie du das beschreibst. Aber dieser Unterschied, was ist dieser Unterschied? Weil solange ich über die Dinge nachgedacht habe und quasi so in diesem Problemzustand drin war, hatte ich auch das Gefühl, ich fühle jetzt Ärger, ich fühle Schmerz, ich fühle Wut. Aber was ist der Unterschied zwischen diesem ich denke über Schmerz, Wut und so weiter nach und dem, für mich ist das Abwesenheit von Gedanken, sondern Konzentration auf das, was in mir drin vorgeht. Und es ist mehr so ein Kommen lassen, ein im Kontakt sein mit Körperwahrnehmungen, aber vielleicht auch mit Gedankenblitzen. Das ist wie wenn ich etwas kommen lasse und nicht aktiv darüber nachdenke, sondern mich überraschen lasse, was jetzt in mir drinnen vorgeht. Und so in diesem, im Kontakt sein mit diesem intuitiven, fühlenden Teil in mir. Braucht für mich eine Haltung von Demut, weil ich kann es nicht machen, ich kann es eigentlich nur empfangen, schauen, was da kommt. Und das eine ist, dass ich das Geschenk habe, wenn ich fühle, dass sich dann etwas bewegt und sich auch entspannt. Und also quasi, wenn ich das Gefühl nicht bekämpfe, sondern es akzeptiere, dass es da ist, dann kann es sich verändern. Und gleichzeitig kommen dann aber auch ganz viele Lerngeschenke, also im Sinne von Ideen, was ich denn anders machen könnte vielleicht oder wie, welche andere Haltung mir hilft oder auch eine Form von Akzeptanz für Dinge, die ich nicht verändern kann.
Ja.
Also bei mir kommt eine tiefere Weisheit eigentlich.
Ja. Wenn ich dir zuhöre, kommt bei mir noch das Wort, das, was dann da von sich aus kommt, zulassen.
Ja.
Ich greife das mal auf, was du gerade gesagt hast, weil du auch gefragt hast, ob ich das ähnlich fühle oder erlebe. Also ich hatte einen schweren Radunfall. Aber die ersten 3 Tage oder die Woche nach diesem Unfall, ich lag auch 2 Tage im Krankenhaus, da habe ich für mich auf einmal erkannt, dass ich in diesem Moment das erste Mal Dankbarkeit fühle und Dankbarkeit nicht denke. Und der Unterschied war für mich, wenn ich Dankbarkeit denke, dann bin ich im objektiven, sachlichen Ebenen und beschreibe, wofür bin ich dankbar, was ich habe oder bekommen habe. Und in dem Moment, wo ich es gefühlt habe, war das sachlich, objektive Außen und so gar nicht wichtig. Also das hatte keine Relevanz gespielt, sondern es war einfach ein Gefühl von großer Gelassenheit, Berührtheit, Gerührtheit, dafür, dass ich erlebe, weil ich habe nicht mitbekommen, wie ich nach dem Fahrradunfall bewusstlos wurde und dann an einem anderen Ort, nämlich in der Notaufnahme, wach geworden bin. Und in dem Moment war ich einfach nur dankbar, als ich realisiert habe, ich war irgendwie weg und ich bin wieder auch wach geworden. Ne? Alles dazwischen habe ich nicht mitbekommen. Und da habe ich das erste Mal für mich Dankbarkeit gefühlt. Und das hat mich sehr tief im Körper berührt, wo ich für mich schon klar habe, oh Mann, dieser Unfall hat was verändert. Weil ich dieses Bewusstsein in dieser Qualität noch nicht erlebt hatte. Ja.
Ich merke, dass ich so wie ein bisschen Raum und Zeit brauche, in dem, aber ich glaube, das ist so für mich gefühlt etwas wirklich Großes, was du da erlebt hast, dass ich so ein bisschen Raum brauche, um in dem anzukommen. Und ich würde dir gerne schildern, was ich im Moment jetzt so bei mir wahrnehme. Ist so ein etwas Weiches, ganz zartes, sanftes, so. Ich hab das Gefühl, dass ich ganz vorsichtig sein muss und ganz, ganz eine feine Wahrnehmung brauche, weil es nicht Sensationelles oder irgendetwas ist, sondern so etwas ganz so für mich. Es hat eine unglaubliche Weite, aber so etwas ganz, ganz Feines, Kostbares, so. Kannst du mit das anfangen?
Das ist jetzt, du beschreibst jetzt das, was du gerade in dir.
Als Resonanz fühle, ja.
Ah, als Resonanz von dem, was ich gerade erzählt habe.
Ja.
Okay. Also, wenn ich das so von dir höre, dann kommt bei mir an, dass das halt, du sagst ja schon Resonanz. diese kleine Geschichte, die ich erzählt habe, bei dir was auslöst. Und ich habe gehört, dass das so was Feines, Feines, Zartes war, auch etwas, wo du irgendwie einen Moment für brauchst, um das mal wahrzunehmen und sacken zu lassen gleichzeitig.
Mhm. Ja. Wie du erzählt hast, dass das zuerst vom Fahrradunfall, dann habe ich so schon gemerkt, dass in meinem Körper hat sich so ziemlich was verspannt, auch so beim Zuhören. Das ist ja schon auch eine große Herausforderung. Und als du das mit der Dankbarkeit erzählt hast, dass du das erste Mal die gefühlt und nicht gedacht hast, habe ich gemerkt, dass ich sehr neugierig werde. Ich habe dann innerlich auch abgesucht für mich, ob ich das kenne, ob ich... Aha. Und ich habe dann so, ich glaube, ich würde sagen, dass ich Dankbarkeit wahrscheinlich häufiger denke als fühle. Darum war ich neugierig so auf dieses, ja. Was kommt an Resonanz, wenn du diese Dankbarkeit beschreibst?
Ja, bei dir in Resonanz, wenn ich das beschreibe. Ja.
Ja, genau. Wobei für mich, wenn du das so betonst, für mich ist es ja dieses in Resonanz gehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, dass ich, wenn ich in Coachings oder Organisationsentwicklungen arbeite, bemerke ich bei mir häufig, dass bei mir die Gefühle auftauchen, die beim anderen zum Beispiel gerade nicht da sind. Mhm. Oder auch, dass ich ja immer die Möglichkeit habe, zu versuchen, zu fühlen, was du fühlst, und darüber auch Resonanz erzeugen kann, indem ich dir zurückgebe, was ich bei mir wahrnehme. Und das Interessante ist, das habe ich bei Rosenberg gelernt, dass es auch gar keine Rolle spielt, ob ich richtig oder falsch liege. Nur schon, dass dieses
Intention.
Das Gegenüber merkt, da probiert jetzt jemand sich einzufühlen. Darum, ich gehe häufig nicht nur ins Wiederholen von dem, was ich gehört habe, sondern für mich ist es viel häufiger so, dass ich versuche, zurückzugeben, was bewegt es in mir.
Ja.
So.
Ja.
Und darum wäre ich jetzt auch so neugierig von dir zu hören, ob du mit der Resonanz von dieser, dass diese Dankbarkeit in mir hat sich so als etwas ganz, ganz Zartes, Weites, also nicht ein sensationelles Gefühl oder eine Intensität, sondern so etwas ganz, ganz Feines, Zartes, Weites so angefühlt.
Ja. Ich kann meine Resonanz mal gerade geben, was ich bei mir wahrgenommen habe.
Ja, gerne.
Also ich habe beim Sprechen beobachtet, wie ich dir das erzähle mit dem Unfall als erstes. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, aha, guck mal, ich mache gerade das, was du mir beschrieben hast mit, ne, dann hingefallen, aufstehen, weitermachen. Also so, wie ich das erzählt habe. Mhm. Gleichzeitig merke ich aber, jetzt wo der Unfall paar Wochen vorbei ist, ich auf die OP warte und das Schlimmste überstanden ist von der Gefährdung, die mein Körper erlebt hat da. Also er hat mich ausgeschaltet, damit ich den Schmerz nicht mitkriege. Mhm. Und so. Mhm. Ich merke jetzt, dass 5 Wochen später langsam die Wahrnehmung für meinen Körper steigt und ich merke, wow, da ist noch ganz viel körperlicher Schmerz drin, Traurigkeit. Angst, Unsicherheit und der Wunsch, dass ich meine Präsenz und Aufmerksamkeit in meinen Körper schicke, um zu fühlen, wie es ihm geht. Genau. Und ich finde es spannend, wie das Muster da ist. Ne? Dann ich habe viel zu tun, weil ich in verschiedenen Projekten drin bin. Ja. Ich habe gerade eine lahme linke Schulter, nutze meinen linken Arm gerade nicht, weil da halt erstmal durch eine OP wieder was zusammengeschraubt werden muss, ja. Und funktioniere und mache irgendwo weiter. Und ich stelle mir tatsächlich die Frage, das ist mir einerseits wichtig, das ist aber das Außen, ne, irgendwie. Kann ich gerade nicht für mich das, Anführungsstriche, größere Gold oder einen größeren Schatz ernten, wenn ich wirklich ins Innen gehe und das einmal durchscanne? Da wird es dann so gefühlt ein bisschen Wackelpudding. So also nicht zittrig, aber so weich. Ah, ist eine andere Qualität, eine Betroffenheit erzeugt das und gleichzeitig ist da trotzdem die Dankbarkeit, ohne diesen Unfall wäre ich nicht an diesem Punkt mit diesem Bewusstsein und in dieser Qualität. Ich glaube, dann würde ich quasi über den Kopf ins Fühlen gehen. Und jetzt habe ich das Gefühl, mein Körper spricht mit mir. Also das kommt nicht über den Kopf, sondern es ist so ein Spüren, was sagt mir mein Arm gerade? Ne? Oder was sagt mir da und das? Und ich habe das einerseits Gefühl, verdammt, überall ist irgendwo ein blauer Fleck, aber vielleicht sind das auch noch alte Sachen, die sich jetzt melden, ja. Dieses mich selber wahrnehmen ist so. Also, und das ist für mich relativ neu noch, deswegen fühle ich mich da gerade ein bisschen Unsicherheit und shaky mit. Aber es ist auch ein schönes Gefühl, diese Annahme, dass ich das sein lassen kann. Weil es ein neuer Zugang ist.
Ja.
Irgendwie so. Und das war jetzt in Bezug auf, wie es mir mit deiner Resonanz ging, dass du da gesagt hast, ich brauche einfach mal Zeit. Hat mir im Umkehrschluss quasi die Zeit gegeben, ein bisschen mehr bei mir wahrzunehmen und mich selbst zu beobachten. Danke für das Geschenk.
Gerne. Danke gleichfalls.
Ja.
Bei mir hat dieser Satz, ich kann ihn nicht mehr genau wortwörtlich wiederholen, aber dieses, ich will mir Zeit und Raum nehmen, noch in das einzutauchen, was da in meinem Körper alles vor sich geht, also was eigentlich alles an Schmerz ausgelöst wurde. Der hat mich so richtig durchatmen lassen. Das habe ich so das Gefühl gehabt, ja, genau.
Ja.
Ich befasse mich auch mit Trauma. Weil für mich Trauma so der Zustand ist, so vom Verständnis, als jetzt, in meiner Begrifflichkeit haben wir alle tragen Traumatisierungen, kleinere, größere. Und was wir als Erwachsene häufig, glaube ich, falsch verstehen oder nicht begreifen, ist, dass für ein Baby erstens hat es noch ein unvollständiges Nervensystem, es kann sich nicht selber beruhigen, es kann ganz vieles, ist es so auf Betreuung, Fürsorge, Zuwendung angewiesen, dass bereits eine Viertelstunde Mama ist nicht da, schon traumatisierend wirken kann, dass das Nervensystem komplett überfordert und dass dann das Nervensystem nichts anderes kann, als dieses, genau was du jetzt quasi mit im Unfall, mit der Bewusstlosigkeit erlebt hast, das Nervensystem kapselt dann dieses Ereignis weg, packt es so und es wird da quasi irgendwie ein bisschen, meiner Vorstellung Bild ist, es wird ein bisschen hart.
Ich habe halt auch eine Amnesie, ich erinnere mich an nichts von dem Unfall.
Ja, und ich glaube auch, dass wir dann tatsächlich, also ich habe mir noch nie über diese Analogie nachgedacht, also ich glaube, dann steht auch eine Amnesie an der Stelle, weil das wirklich so komplett weggepackt wird. Als Schutz und gleichzeitig ist natürlich so ein Unfall, das ist genauso traumatisierend, das ist ein körperliches Trauma da, aber wahrscheinlich auch ein psychisches. Und wenn wir das machen, so dieses, ja, was wir alle gut gelernt haben, viele haben das gut gelernt, also die einen gehen dann ins Jammern und ja, dieser schlimme Unfall und dann können jahrelang so immer wieder Rückgriffe auf dieses Drama, das wäre dann so ein ich bin im Drama drin, im Problemzustand oder eben dieses stecke ich weg, groß, stark, vorwärts
weitergehen.
Weitergehen, genau. Wie heißt es? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen.
Ja, ja, ja. Das wäre so mein
Ding. Okay, wir haben das gleiche Muster, genau. Und das dann aber diese Blockaden halt bleiben und so.
Genau.
Und wenn wir die Chance nehmen, wir können das immer in homöopathischen Dosen so immer wieder ein bisschen reinschmecken. Und ich merke auch, egal, ob ich ob es sich um psychische, quasi rein psychische Traumata handelt oder körperliche, dass immer beides miteinander in Bewegung kommt. Also wenn ich irgendein psychisches Traumata angehe, ist das immer auch im Körperzustand, der irgendwie verspannt oder irgendetwas ist. Und dass, wenn sich was löst, dass sich eben auf beiden Schichten etwas löst oder in allen Schichten, dass das wie so ganzheitlich weggekapselt ist und sich dann auch wieder ganzheitlich auflöst.
Ich denke gerade nochmal an das Wort Selbstempathie. In diesem Zusammenhang. Weil wenn ich mich ja jetzt einfühle in meinen Körper, was ich nämlich war und so weiter, dann bin ich ja in der Selbstempathie. Jetzt frage ich mich, warum das gerade hochkam. Da war so ein Blitz. Und gleichzeitig ist es ja so irgendwie, so wie wir darüber geredet haben, ist es ja, reden wir quasi über Selbstempathie, meinen Körper wahrnehmen, mich wahrnehmen. Irgendwie, dass, wenn ich mich wahrnehme, Stück für Stück auch vielleicht mein Trauma auflösen kann, indem ich mir Dinge anschaue. Wenn ich dann bei meinem Beispiel bleibe, weil es ja so relativ aktuell ist, dann, also ist für meinen Kopf total klar, dass ich da jetzt durchgehen will. Die Muss-Formulierung ist, wenn ich wieder fit werden will, dann muss ich mir das jetzt anschauen. Das ist aber quasi ein Trugschluss. Es ist schon so, dass ich da durchgehen will, weil ich aber eigentlich, weil ich auch so, weil mich Entwicklung fasziniert und ich da wirklich eine Entwicklungsreise sehe. Also das ist für mich eine Abenteuerreise. Oh, was für ein Geschenk. Hätte ich mir in dieser Form jetzt nicht gewünscht. Ich schaue es mir jetzt aber mal an und ich merke, ich nehme mich dabei ganz anders wahr. Weil es gibt niemanden, dem man die Schuld geben kann. Ich bin einfach gestürzt in einer Situation, die eigentlich, keine Ahnung, ist halt passiert. Ist. Deswegen heißt es Unfall. War auch keiner beteiligt, bin einfach gestürzt. Das ist halt spannend, das aufzunehmen. Und was mich halt so überrascht, dass ich das jetzt so intensiv wahrnehme mit dem Körper. Und das ist ja jetzt körperlich, weniger psychisch das Erlebnis. Und ich bin aber auch gleichzeitig komplett dabei, das macht auch was mit dem, mit der Psyche, sowas. Also es hat zum Beispiel einen Riesenunterschied gemacht, dass ich wusste, dass meine Partnerin, die hinter mir war, das gut organisiert hat, dass ich in die Notaufnahme kam.
Ja.
Das Wissen, also danach zu bekommen, wie das gelaufen ist, erzeugt Vertrauen, Sicherheit, da war jemand, der sich gekümmert hat.
Ja.
Also sie hat ja wahrscheinlich dann eher diese psychischen Dinge, weil sie es gesehen hat, ne? Dafür war sie auch in einem Debriefing. Das ist gut. Wo meine Gedanken gerade bezüglich Selbstempathie hingehen, ist, was heißt das eigentlich für unseren Alltag? Ne? Also ich habe jetzt ein Ereignis gehabt, was mir das so aufs Tableau gelegt hat. Und aufgrund meines Hintergrunds und so habe ich die Strategien, damit so umzugehen, das bewusst wahrzunehmen. Sonst würde ich wahrscheinlich echt nur einfach weitermachen. Und das wenig reflektieren. Und dann denke ich mir so im Alltag, ne, die Leute im Job, also wie oft nehmen Menschen eigentlich sich selbst wahr? Also. Und wie viel unseres Tages sind Menschen einfach nur in so einem Funktionieren-Modus, nicht?
Ja, also für mich ist, glaube ich, tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob es nur so eine hilfreiche Deutung ist, aber also mir hilft es im Umgang mit solchen echt schwierigen Herausforderungen im Leben, die man sich ja nie freiwillig reinziehen würde, auch wenn man da viel, damit viel lernen kann. Aber dass es tatsächlich hilft, einem fast zwingt, sich bewusst mit etwas auseinanderzusetzen, das man jetzt einfach nicht so schnell auf die Seite schieben kann. Also gerade so Typen wie du und ich, die sonst gerne die Dinge kleinreden Und das finde ich auch bei der Selbstempathie ganz schwierig für mich. Also wenn ich habe immer wieder so das Gefühl, wenn ich so an schwierige Situationen denke, dann kommen immer so Sätze bei mir so von, ah komm, so schlimm war es doch nicht. Da kommt so ein Satz von meiner Mutter, die hat da jeweils gesagt, ich muss es jetzt Mundart sagen, tu nicht so blöd. Also,
naja, stell dich nicht so an.
Genau, stell dich nicht so an, genau, ist die deutsche Übersetzung. Das mache ich heute noch mit mir selber. Und ich glaube, das kann schon so ein Geschenk in so einer echt schwierigen, herausfordernden Situation zu sein, sich lernen, wirklich ernst zu nehmen, was einem da passiert ist.
Genau.
Und mir geht noch der Gedanke zum Kopf und dann durch den Kopf so, ich würde meinen, dass es schon nicht nur ein körperliches Trauma ist. Auch wenn du, ich würde sagen, deine Psyche hat schon sehr viel mitbekommen, dass das...
Also da bin ich bei dir. Der Auslöser ist erstmal nur körperlich.
Ja.
Und
ja.
Der Schutz für die Psyche war ja, dass sie mich immer für Minuten ausgeschaltet hat.
Genau.
Also ich rechne damit, wenn ich irgendwann wieder aufs Rennrad fahre, im Rahmen von Triathlon-Training, dass ich Trigger kriege, die mir nicht bewusst sind, weil es ist das Typische fürs Trauma. Auf einmal habe ich vielleicht totale Angst.
Genau.
Weiß nicht, wo sie herkommt. Ich weiß aber, weil ich einen Unfall hatte und kann dann gucken, welche Informationen läuft da gerade, was ist hier gerade passiert, was mich getriggert hat.
Ja.
Genau. Aber spannend. Ne? Also Empathie, Selbstempathie, Trauma.
Ja, und ich würde gerne den Ball aufgreifen, jetzt auf den ganz normalen Alltag bezogen. Also dieses, wenn wir mal von unserem Muster sprechen, dass wir so echt gut gelernt haben, eben in dem Moment, wo ich dann sage, ich stecke etwas weg, dann ich bezahle den Preis, dass ich den Kontakt zu mir verliere.
Genau.
Und ich bezahle einen weiteren Preis, das habe ich gerade kürzlich gelesen, das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Etwa 75% der Führungskräfte sind von unserem Typus, also dieser Typus von optimistisch, vorwärts schauen, ins Handeln kommen, bringen wir nicht Probleme, bringen wir Lösungen und so. Und jedes Mal, wenn wir so etwas einfach wegstecken, ohne die Berührung wirklich durch uns durchzulassen, verlieren wir den Kontakt mit uns und damit auch die Fähigkeit, mit dem Umfeld wirklich in Kontakt zu gehen. Wir haben dann vielleicht super gut funktionierende Kontaktmanager, die nach wie vor charming, freundlich, herzlich und so weiter sind, aber halt kein echter Kontakt.
Ja.
Und das ist das eine, was ich dann beobachte, dass diese Führungskräfte echt darunter leiden, dass sie denken, ja, aber ich bin doch nett mit den Leuten und ich höre doch zu und ich will doch, dass sie kommen mit ihren Problemen. Und die verstehen gar nicht, warum die Mitarbeiter nicht mehr kommen und die Mitarbeiterinnen spüren, ich werde nicht wirklich gehört und ich werde nicht wirklich verstanden.
Weil die Führungskräfte durch das, es geht weiter und wegpacken und nicht fühlen, was die Situation mit ihnen machen, quasi die Fähigkeit verlieren, sich und andere zu fühlen, authentisch zu fühlen.
Genau. Und Mitarbeitende, wie alle Menschen, glaube ich, ist eines der größten Bedürfnisse, ich will gehört und verstanden werden. Mhm. Ich habe ja früher, ich war auch Führungskraft, die nicht zugehört hat, die war auch so eine. Und ich wollte ja lernen, wie kann ich die Kolleginnen und Kollegen besser überzeugen. Und was ich gelernt habe, ist wirklich gut zuzuhören. Und das Spannende ist, früher hatte ich immer Angst, wenn jemand Bedenken bringt, bezogen auf ein Veränderungsprojekt, hatte ich immer die Angst, ja, die wollen mir das Veränderungsprojekt ausreden. Und inzwischen habe ich gelernt, dass die vor allem einfach gehört und verstanden werden wollen. Und dass, wenn sie sich verstanden fühlen, sie sich dann häufig auch bereit erklären, mitzuwirken und ich gleichzeitig unglaublich viel lerne, wenn ich zuhöre.
Ja.
Und das, ich glaube, das ist so das Zweite, was ich jetzt gerade so gelernt habe, ist, dass wenn ich mich immer wieder die Dinge wegpacke, mich kurz von mir trenne, mich nicht einlasse, dass ich ganz viel Lernen verpasse. passe. Und da habe ich einen Forscher gelesen, der beschreibt, dass solche Menschen mit der Zeit so wie ein bisschen die Bodenhaftung verlieren und die werden immer in ihren Aussagen unklarer, diffuser, undeutlicher. Und sie werden immer weniger verstanden. Und das finde ich schon einen gigantischen Preis, den wir bezahlen, wenn wir so immer gut drauf sind und immer optimistisch. Ja. Und
gleichzeitig merken wir es ja nicht, wenn es...
Genau.
Das ist ja das Gefährliche dabei.
Sie merken es an einer anderen Stelle. Sie merken dann, dass sie nicht verstanden werden. Ja. Sie merken, dass die Leute nicht mehr kommen. Ja. Und dann ist es so, ich erlebe dann solche Führungskräfte, ich verstehe die Welt nicht, ich gebe mir doch Mühe, ich bin doch für meine Leute da. Ja. Was ist denn los?
Ja. Ich sage im Nachgang auch zu meinem Unfall, ich wurde auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Ja, genau.
Ja.
So hart.
Ja, es war hart.
Ja. Ja, mich hat es damals als Führungskraft auch sehr hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mhm. Also ich habe da wirklich ein paar echte Nasenstüber erhalten, also harte. Mhm. Aber ich bin heute mega dankbar, weil es mich wirklich dazu bewegt hat, einen völlig anderen Weg einzuschlagen.
Ich vermute, den Weg des Fühlens, sich wahrnehmen, andere wahrnehmen, also die Wahrnehmung zu erweitern, das Fühlen zu erweitern, das meinst du wahrscheinlich mit anderen Weg, ne?
Vielleicht so einen weiteren Punkt, den ich gelernt habe, zu unterscheiden, bin ich in einem symbiotischen oder bin ich in einem empathischen Kontakt? Ich kann ja verschiedene Formen in Kontakt gehen. Wir können eine sachliche Debatte haben miteinander. Das kann sehr funktional sein für gewisse Dinge. Wir können miteinander jammern, klagen, reklamieren. Wir können sehr symbiotisch unterwegs sein, und das kann mega lustig sein, wir können es heiter haben miteinander, aber wir können uns auch miteinander verstricken, wenn wir symbiotisch in Kontakt sind. Dann werde ich eher ins Mitleid gehen, als ins Mitgefühl. Und wenn ich wirklich in diesem Kontakt bin, der für mich nahe an der Empathie ist, da bist du. Du als unabhängiger Mensch, als autonomer Ich, als autonomer Mensch und dazwischen ist die Beziehung. Und das ist für mich, da ist so viel mehr möglich als in allen anderen Kontaktformen. Ich merke, dass es auch möglich ist, Menschen ganz schwierige Feedbacks zu geben, ihnen Dinge zu sagen, die sonst niemand sagt. Und die Menschen können das als Geschenk empfinden.
Ist quasi die Betrachtung auf, wir statt wir sind die Beziehung, wird es wir haben Beziehung.
Wir haben Beziehung und vor allem, also das wäre so das, was wir, also du befasst dich ja auch mit Ich-Entwicklung. Also das ist das, was Thomas Binder so als erste Reise des Erwachsenen bezeichnet, zu sagen, die Freiheit von anderen, das wäre so die Voraussetzung. Und darum kann ich, glaube ich, auch wirklich Empathie im Sinne von, du bist ein unabhängiges Wesen und ich auch. Und dazwischen gibt es eine Beziehung, die kann eigentlich erst auf reiferen Entwicklungsstufen entstehen.
Ja.
Und vorher ist es halt immer irgendwo in der Nähe von Symbiose.
Genau. Diesen Punkt, Thomas Binder kenne ich ja auch, ich war ja bei ihm in seinen Workshops und so, finde ich halt immer sehr spannend, wenn man mal über die Zeit seine Beziehungen, also sag ich mal Liebesbeziehungen, Partnerschaften reflektiert und guckt, wie habe ich mich da drin gesehen? War ich die Beziehung, ja, oder hatte ich Beziehung? Und wie habe ich mich gefühlt, wenn die Beziehung auseinandergegangen ist? Habe ich meine Identität verloren? Oder ist einfach was zu Ende gegangen und dann kommt was Neues? Ne? Das ist ja spannend. Ja. Also wenn ich das bis hierhin mal zusammenfasse, worüber wir geredet haben, dann wir haben über Empathie geredet und die Bedeutung von Selbstempathie oder sich auch fühlen in Bezug auf Trauma und jetzt auch über Beziehungen, die ich zwischen Menschen habe, mit Menschen habe. Also der Kern ist ja einfach, dass sich das wirkliche Fühlen von oder Wahrnehmen, fühlen ist vielleicht ein Aspekt davon, also Wahrnehmen von dem, was ist und was ist in mir in bestimmten Situationen, oder? Wie würdest du das beschreiben?
Also mir hilft jetzt auf der kognitiven Ebene, das besser zu verstehen, was hier alles vor sich geht. Julius Kuhl, der hat sich als Professor über Jahrzehnte mit Persönlichkeitspsychologie befasst und verschiedene Persönlichkeitspsychologien so ein bisschen kartografiert in ein Gesamtmodell. Und er sagt für dieses, er sagt eben das Extensionsgedächtnis, das ist fühlend als Grundstruktur. Und er sagt, die Aufmerksamkeit, die wir hier haben, ist sogenannte Vigilanz. Also das heißt, es ist, ich kann achtsam sein, dann bin ich sehr auf einem Punkt, sehr klar und beobachte etwas ganz, ganz fein und genau. Und das ist nicht das, was empathieförderlich ist. Empathieförderliche Vigilanz bedeutet so dieses weite, offene, so einfach was, und dann dieses Gespür zu haben, wohin will jetzt, was braucht jetzt gerade meine Aufmerksamkeit so. Und dieses ist auch wieder dieses so, ich eigentlich steuert mich etwas anderes als das bewusste Selbst. Das ist, also dass das Ich im Prinzip, er sagt dem, das ist das Selbst. Das quasi mein Unbewusstsein, Unterbewusstsein kann ja viel mehr Informationen gleichzeitig verarbeiten, als ich mit dem bewussten Verstand. Und da ist auch eine unglaubliche Intelligenz drin, so dem dann zu folgen, so dem, was mich gerade hinzieht in diesem offenen Feld.
Das finde ich gerade spannend. Also, was ich jetzt von dir verstanden habe, ist, dass im Grunde Empathie, das, ich nenne es jetzt mal so, intentionslose Weiten der Wahrnehmung ist. Und dass es so ein latentes Wahrnehmen mit seinen Sinnen ist. Was geht, du sprachst am Anfang von Resonanz, ne? Was geht in Resonanz? Was, wenn ich die Dinge auf mich wirken lasse? Und das Missverständnis gerne ist, dass Empathie dieses, ich fokussiere mich jetzt auf dieses eine Gefühl und das eine, was ich da habe und wo ich das ganz eng mache. Es erzeugt irgendwas anderes. Aber genau.
Ja, und ich kann ja eigentlich, darum kann ich, wenn ich jetzt versuche, mit dir in Empathie zu sein, ich kann ja eigentlich, ich habe ja nichts anderes als meinen eigenen Apparat, dass ich kann einerseits wiederholen, was ich gehört habe, ich kann beobachten, was in mir passiert, und dann kann ich dir das wieder beschreiben und schauen, was dann bei dir so passiert.
Jetzt habe ich ein Erkenntnis, glaube ich. Also nochmal etwas, was hochkam gerade, um das zu beschreiben. Das, was, glaube ich, was oft als Empathie, also als, ich sag mal, als eine erste Entwicklungsschritt in diese Richtung von Empathie ist, dass ich über den Kopf auch mitgesteuert wahrnehme, welche Dateninformationen habe ich gehört und ich
Ja,
wiederhole sie. Aktives Zuhören, paraphrasieren.
genau.
Und die Qualität von Empathie und empathischem Zuhören steigt dann dadurch, indem ich nicht nur benenne, wenn ich dir zuhöre, was für Gefühle und Bedürfnisse ich höre, sondern wenn ich meine Wahrnehmung dahin weiter, dass ich mich auch selber dabei wahrnehme und spüren kann, wenn ich deine Wörter höre, deine Energie im Ausdruck wahrnehme, mit meinem Sein, meinem Selbst, was entsteht dann in mir? Und das zu der Empathie und dem empathischen Miteinander dann halt auch zukommt, wenn ich dich wahrnehme, löst das in mir das aus oder nehme ich das in mir wahr? Und dann sind wir auch an dem Punkt, wo du sagst, dann ist es leichter, schwierige Feedbacks zu geben, weil ich ja einfach nur in den authentischen Selbstausdruck gehe.
Ja, genau, genau.
Und das muss ich erstmal wahrnehmen können.
Also wenn ich mich also diese gleichschwebende Aufmerksamkeit, mein bewusster Verstand nimmt die Worte wahr, aber die gleichschwebende Aufmerksamkeit nimmt vielleicht Veränderungen in der Stimme wahr, im Gesichtsausdruck, so und das verwebt sich ja dann in ein ganzheitliches, was in mir drinnen vorgeht, also so dieses und ich glaube auch, dass Menschen dann unterschiedliche Sprache entwickeln, was in ihnen dann, wie die Resonanz zutage tritt. Mir ist vorhin in unserem Gespräch plötzlich so eingefallen, ob du Frank Farrelly kennst.
Das sagt mir jetzt nichts.
Er ist leider schon gestorben, der ist Begründer der provokativen Therapie.
Das sagt mir was.
Und also wenn man ihn auf Videos sieht, man findet ihn auch auf YouTube, dann das ist echt krass, was dieser Mensch zurückgibt, also wirklich hochprovokativ, was du denkst, du, das geht ja gar nicht. Und die Menschen, die ihm gegenüber sitzen, die fühlen sich hochempathisch verstanden und das, weil es so provokativ ist, hilft es ihnen auch hier, also irgendwo gibt es, glaube ich, Anregungen, etwas zu verändern, so. Und ich glaube auch, dass man das schwer imitieren kann. Ich glaube, man muss auch seine eigene Sprache finden, wie drücke ich ganz persönlich meine Empathie aus?
Ah, okay, das ist, also ich habe, dadurch, dass er in seiner eigenen Sprache sehr authentisch, scary honesty-like, ausgedrückt hat, was er von den anderen wahrgenommen hat, hat er für die so eine Intervention, die also als provokativ wahrgenommen, also im Grunde das System irritierend, ausgelöst, dass sie in sich eine Resonanz, also eine Eigenreferenz durch die Schwingung erzeugen konnten, um zu checken, ist das so und dadurch mit sich in Kontakt kommen.
Genau. Und er schafft es gleichzeitig so provokativ zu sein und aber weil es so hochempathisch ist, quasi die Psyche würde ja sonst, also wir fahren ja sehr schnell Schutzfunktionen auf, genau, wenn es wegkommt. Dass es keine Schutzfunktion aufbaut, sondern weil, glaube ich, die Empathie führt dazu, dass das Gegenüber offen bleibt für.
Da wären wir jetzt bei dem Punkt, die Haltung bei der Empathie. Ne? Das heißt, die anderen nehmen wahr, es ist vielleicht sogar intentionslos. Die Intention ist einfach nur aufrichtig zu sein. Und ich möchte dich jetzt nicht damit bestrafen, ich möchte nicht, dass du dich veränderst, sondern es ist ein Angebot, dessen mitzuteilen, was ich in Resonanz mit dir in mir wahrnehme, in Bezug auf dich.
So dieses, wir sind gemeinsam in einer Entdeckungsreise, das ist so dieses...
Ja.
Das war für mich im Coaching das absolut Schwierigste, zu lernen, dieses Nichts tun müssen. Gunter Schmidt hat ja was so spöttisch gesagt, wenn der Coach mehr arbeitet als der Coachee, dann ist etwas falsch. Yes. Und, so, und ich merke, dass ich Empathie behindere, sobald ich das Gefühl habe, ich muss etwas tun.
Genau.
Ja. Ich muss dir helfen oder dem Gegenüber. So. Ich muss.
Ja. Spannend, spannend. Ja, wir sind, wie ich schon sagte, wenn wir in einen Dialog gehen, dann werden die Folgen meistens länger. Und deswegen, ich möchte dich jetzt einladen, dass wir das rund machen. Und dann bringe ich nämlich jetzt mal meine zweite Frage, die ich auch gerne mal ziemlich zum Anfang bringe, um vielleicht es rund zu machen. Und warum ist dir dieses Thema Empathie so wichtig?
Ich merke, dass mich die Frage berührt. Und ehrlicherweise macht es mich auch leicht traurig. Ich habe so ein tiefer Seufzer in mir drin, wenn ich so mich der Frage öffne auch diesem, dieser Traurigkeit. Und so eine Antwort aus dem Kopf ist, dass ich das wahrscheinlich als Kind enorm vermisst habe und auch immer wieder im Verlauf meines Lebens sehr vermisse. Für mich ist es es ist eigentlich keine schwierige Trauer, es ist eine Trauer des Berührtseins, der Lebendigkeit. Und ich glaube, ich fühle mich einfach auch besonders lebendig, wenn ich in diesem empathischen Kontakt mit anderen Menschen bin. Ich empfinde das immer auch als unglaubliches Geschenk, wenn sich jemand in der Empathie öffnet, wenn jemand sich darauf einlässt. Ich kann zwar einseitig beschließen, ich gehe jetzt in diesen Raum, aber dass jemand sich auf diesen Raum einlässt, ist für mich ein besonderes Geschenk. Ich habe das Gefühl, es sind so Momente, wo beide gleichzeitig Energie gewinnen. Also ich merke, dass mich das nährt, dass ich so gestärkt aus so einem Gespräch herausgehe. Egal, ob ich jetzt Empathie bekommen habe oder gebe, es ist ja eigentlich ein gemeinsames, es ist ja, ich glaube auch in dem Moment lösen sich die Ich-Grenzen auf. Also so wie vielleicht so eine kleine Ahnung von dem, was man so aus spirituellen Kontexten kennt, dass Ich ja eine Illusion ist, das ist für mich in empathischen Momenten am meisten fühlbar und spürbar. Und eigentlich ist es so eine Entlastung, dass dieses Ich dann so mal für Momente verschwindet. Also eigentlich purer Egoismus, diese Empathie.
Wenn ich dir zuhöre, kommt bei mir das Wort Verbindung auf. Dass es dir wichtig ist, weil es dir um die Verbindung im Miteinander geht.
Ja, du hast am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, im Vorgespräch erwähnt, dass eigentlich für dich der Auslöser war, während Corona dieses, also für mich war diese Corona-Zeit noch mal verschärfter Verbindungslosigkeit pur, also so wirklich echt in. Wir haben ja nicht mehr so getan, also wir miteinander in Kontakt werden und einander zuhören. Das war ja über die verschiedenen Blasen hinweg überhaupt nicht mehr möglich. Und ich merke jetzt über deine Rückmeldung, dass ich viel Lust habe, noch mehr darüber nachzudenken, wie wichtig mir Verbindung ist. Ich habe das Gefühl, das wäre so für mich etwas, wo ich noch ein bisschen tiefer nachspüren kann. Danke.
Ja, sehr gerne. Ich danke auch dir für deine Offenheit, Verletzlichkeit, dein Vertrauen und auch die Einladung, mich selber mehr zu spüren und wahrzunehmen und für die Verbindung mit dir.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank für das Gespräch, für die Verbindung, für das Zuhören und dich einlassen. Ich fühle mich sehr beschenkt. Danke.
Das war Episode 49, Empathische Entwicklung. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann erreichst du mich unter podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.